Gott sei Dank, wem denn sonst? Diesen Spruch hat mal Arno Backhaus gesagt, der bekannte christliche Liedermacher. Gott sei Dank. Wir haben wirklich erstens all Grund, Gott zu danken. Und zweitens, es ist wunderbar, diese hervorragende Adresse zu haben, an wen wir unseren Dank richten können. Ich habe vorher so schmunzeln müssen bei dieser Einleitung. Wenn Menschen pro Wort $12 bekommen würden, was würde das manche Menschen reich machen? Ich habe vor kurzem so ein total interessantes Buch gelesen, warum Männer nicht zum Gottesdienst gehen. Unter anderem, weil so viele Männer fühlen sich in einer christlichen Gemeinde wie ein Schweinenackensteak, wie bei einer muslimischen Hochzeit. Also irgendwo ziemlich fehl am Platz, weil alles viel zu weich, viel zu softy ist. Und Männer sind nicht so vom Gehirn her geprägt, so viele Worte machen zu können. Laut einer amerikanischen Studie sprechen Frauen etwa 20.000 Worte pro Tag aus. Das mal $12, wow. So schnell könnte man reich werden, aber das haben wir ja gar nicht vor. Gott sei Dank, wem denn sonst? Gott kann uns mit viel, viel mehr in der Dimension erfüllen, erfreuen. Das ist wirklich wunderbar. Und so ein Spruch, der immer wieder über dem Erntedankfest steht, 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist klar, an dem heutigen Tag habe ich gar keine große Wahl gehabt über das Predigtthema. Es geht sehr viel um das Thema Fest und Dank. Warum feiern wir überhaupt, ist die erste Frage, in der es bei dieser Predigt geht. Warum feiern wir überhaupt? Welche Bedeutung haben Feste? In jeder Lebensgemeinschaft entwickeln sich Bräuche, Rituale und Formen des gemeinschaftlichen Lebens. Und aus diesem Hintergrund sind Feste entstanden. Oftmals haben Feste Verkündigungscharakter. Sie erzählen etwas davon, was Menschen, was Völkern wichtig ist, mit was man sich identifiziert. Jemand hat mal gesagt, Feste und Feiertage sind wie Denkmäler und Leuchttürme in der Familie und Volksgeschichte. Wir müssen mal anschauen, so, was feiern wir? Wenn man einen Geburtstag von einem Kind vergisst, ist das dramatisch. Wenn manche Leute ihren Hochzeitstag vergessen, ist es dramatisch. Warum? Es sind ganz besondere Tage, die uns an etwas erinnern sollen. Feiertage reißen uns aus dem Alltagstrott heraus. Marcel Rebiai sagte, Feiertage dienen der Erinnerung, Besinnung und Orientierung. Wo keine Feste gefeiert werden, kann man auf Gleichgültigkeit, Sinnlosigkeit, Unterdrückung und totalen Egoismus schließen. Unser Wohlstand und unser hektisches Leben sind den Festen abträglich. Wir haben kaum mehr Zeit zum richtig Feiern, weil unser Terminkalender mit viel zu viel vollgepfropft ist. Viele feiern auf der einen Seite oberflächlich, quantitativ zu viel, qualitativ zu wenig. Wenn wir uns anschauen, welche Inflation haben die Grillpartys in den letzten Jahren gehabt? Oder wenn wir uns anschauen, die Festkultur von Jugendlichen, die Techno-Partys. Man feiert ganz einfach, lässt die Sau raus, knallt sich was rein, um weiter feiern zu können. Die Saufpartys, feiern ohne Background, ist wie ein Hausbau ohne Fundament. Auf den ersten Blick sieht es wunderprächtig aus, aber später wird es ziemlich schwierig. Wenn wir uns mal so anschauen, welche Festkultur oder welche Feiertagskultur hat unser Land Deutschland? Welche Feierkultur hat generell unser christlicher Glaube? Wenn wir uns mal so anschauen, vor etwa 10 Jahren wurde in Deutschland ein Feiertag abgeschafft. Wisst ihr noch welcher? Der Buß- und Bettag. Warum wurde dieser Feiertag abgeschafft? Weil viele bei uns im Land mit diesem Feiertag überhaupt nichts mehr anfangen konnten. Als ich in Berlin studiert habe, hatte ich im Studentenwohnheim gewohnt. Ich war der einzige Deutsche auf dem Stock. Die anderen waren meistens Iraner, Iraker. Und da haben sie mich gefragt, Thomas, warum feiert ihr Christen Bußen-Bettag? Kommt es von Bußen und von Bett oder wo kommt dieser Begriff her? Und so ist es irgendwo wichtig, mit was identifizieren wir uns? Wie können wir an der Stelle auch die Feiertage, die wir feiern, mit voller Freude auch nach außen hin verkündigen. Ich unterrichte rein nebenbei in der Fachschule für Sozialassistenten und Altenpfleger, wo gerade auch so die Bedeutung von Festen ein wesentliches Thema im Fach Soziologie ist. Wenn wir uns anschauen, mit welcher Inbrunst und Intensität Moslems ihren Ramadan feiern. Wenn wir uns anschauen, mit welcher Intensität die sogenannten biblischen Feste im jüdischen Background gefeiert werden. Wir haben ja heute den letzten Tag vom Laubhüttenfest, das ja schlicht und ergreifend das Fest ist, das Schabbatfest, wo man zur Ruhe kommen soll, das Fest, wo man Gott danken soll für die ganz tollen Gaben, die er einem geschenkt hat, aber auch ein Fest, das verkündigen soll, wo das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, immer wieder die Torahlesung, damit man nicht vergisst, was Gott für uns Gutes getan hat. Mit welcher Ausgelassenheit wird das gefeiert? Und oftmals, wie lätschig sind dagegen unsere Feiern? Wie können wir an der Stelle auch rüberbringen, Mensch, Christian, ist etwas total Tolles, weil wir haben den allerbesten Schöpfer auf dieser Welt, wo es sich wirklich lohnt zu feiern. Wenn wir uns anschauen, die ganz bekannte Geschichte vom Gleichnis des verlorenen Sohns, am Ende heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und das wünsche ich mir, dass es irgendwo so auch wie ein Funke überspringt. Wir können fröhlich sein, weil wir den Allmächtigen auf unserer Seite haben, weil er uns befreit hat von all der Last, die uns bedrückt hat. Warum feiern wir? Die zweite Frage, in der es heute Morgen geht, was ist Dank? Wenn ich da mal im Internet nachschaue, bei Wikipedia, Dankbarkeit ist ein Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Man kann dem Göttlichen, den Menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein oder allen zugleich. Im Alten und Neuen Testament hat der Begriff Danken und Dankbarkeit oftmals eine ziemlich große Nähe zu den Begriffen Ehren, Verherrlichen. Und es ist etwas, wenn ich jemand ehre, wenn ich jemand verherrliche, drückt es zutiefst eine Herzenshaltung aus. Und ich denke, wir haben in vielen Punkten in Deutschland ein Riesenproblem mit einer gesunden, positiven Herzenshaltung. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele von euch gucken abends um 20 Uhr eine besondere Sendung? Der Name ist eigentlich total falsch. Tagesschau ist falsch. Es müsste Tagesschock heißen. Wir werden bombardiert mit Nachrichten permanent negativer Kultur. Wenn wir uns mal anschauen und mal eine Strichliste machen, wie viel Prozent sind positive Nachrichten, wie viel Prozent sind negative Nachrichten? Es ist erschreckend. Wenn wir uns anschauen, danken und loben ist bei uns fast mega out. Es gibt so ein schwäbisches Führungsprinzip, das heißt, nichts gesagt ist schon gelobt. Ja, es tut mir leid, es ist leider so. Aber jeder von uns weiß, wie wichtig Lob ist, welche Bedeutung Lob und Dankbarkeit auch hat. Warum haben wir an vielen Punkten solche Schwierigkeiten, auf der einen Seite unserem Schöpfer von Herzen zu danken und auf der anderen Seite auch uns gegenseitig zu danken, zu loben, etwas Positives an der Stelle in Existenz sprechen. Gott zu verherrlichen und ihm Dank darzubringen, ist eigentlich der Ausdruck meines neuen Lebens in Christus, wo genau das umgesetzt werden soll, was in der Geschichte vom verlorenen Sohn und sie fingen an, fröhlich zu sein, deutlich wird. Vorher wurde es schon kurz gesagt, vom Wortstamm her hängen Danken und Denken zusammen. Deswegen ist es wichtig, ich mache mir Gedanken, wofür ich heute dankbar sein kann. Mein Hauptjob, ich bin Therapeut in der Suchtfachklinik in Elmingerode und haben es manchmal schon mit sehr verbitterten, undankbaren Knochen zu tun, die also einen richtig verbitterten Gesichtsausdruck haben. Und da habe ich schon bei ganz vielen gesagt, es wäre sinnvoll für dich, wenn du mal nur für 3 Wochen versuchst, pro Abend 3 Punkte in dein Tagebuch zu schreiben, wofür kann ich heute dankbar sein? Aber nach einiger Zeit, es ist schon deutlich, wie Leute auf einmal feststellen, ich habe mich heute gefreut, auf einmal habe ich eine Blume blühen sehen oder ich habe mich gefreut an dem Duft der Natur. Ich habe mich gefreut darüber, dass jemand mir mal ein positives Wort gesagt hat. Deswegen ist es ganz wichtig, auch dahingehend unser Denkvermögen zu schärfen, wofür kann ich dankbar sein? Weil ich denke schon, wir Christen sind zur Dankbarkeit berufen. Ich habe in Hamburg St. Pauli Zivildienst gemacht. Eigentlich wollte ich Wirtschaftswissenschaften studieren und dann kam diese Arbeit und bei den Obdachlosen und ein Spruch hat diesen Zivildienst geprägt, der hieß: Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Welche präventive, also welche vorbeugende Wirkung hat Dankbarkeit gegenüber Depressionen? Welche präventive, welche vorbeugende Wirkung hat Dankbarkeit gegenüber der Erfolgskrankheit Burnout? Wir kennen Burnout, hatte schon mega out, aber bei vielen ist so ein Punkt, sie haben es vergessen, regelmäßig zu feiern, regelmäßig den Schabbat zu halten und auch diese Haltung der Dankbarkeit hat bei den allermeisten total nachgelassen und ist einer Lebenshaltung des Getriebenwerdens gewichen. Deswegen ist es wichtig, Dankbarkeit ist zuallererst eine ganz tiefe Lebenshaltung, die meiner persönlichen Beziehung zu Gott entspringt. Die dritte Frage: Was sind die Gegenteile von Dankbarkeit? Da gibt es eigentlich zwei. Das eine ist relativ klar: Dank, das Gegenteil ist Undank. Ein interessanter Bibelvers, Römer 1, Vers 21, da heißt es: Denn obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Herzen in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Undankbarkeit ist etwas Übles. Wir sind als Geschöpfe Gottes, insbesondere als Christen, als Nachfolger Jesu Christi, herausgefordert und berufen, immer wieder neu Gott unseren Dank von Herzen entgegenzubringen. Das zweite Gegenteil von Dank ist Selbstverständlichkeit. Das kam vorher auch in dem Gedicht sehr schön rüber. Selbstverständlichkeit ist der Tod der Dankbarkeit. Viele kennen das andere Sprichwort: Hunger ist der beste Koch. Wenn man Entbehrungen hat, wird es einem viel leichter, Sachen auch tatsächlich dankbar anzunehmen. Und ich würde lieben gern viele von den undankbaren Patienten vor 3 Wochen mal irgendwo nach Afrika in die Wüste schicken. Die würden mit Freuden zurückkommen und würden das Bett genießen, die würden die Klinik genießen, die würden das Essen genießen. Aber unsere Ansprüchlichkeit, die oftmals wie ein ungedeckter Scheck im seelischen Bereich ist, hat uns ganz, ganz viel kaputt gemacht. Und deswegen ist es zum Beispiel schon sehr interessant, dass auf der einen Seite gibt es dieses Sprichwort: Undank ist der Welten Lohn. Und auch die Psychotherapie hat 2 Punkte erkannt: Wir müssen diesbezüglich gegensteuern. Das therapeutische Prinzip, was zurzeit gerade mega in ist, ist Achtsamkeit. Sachen viel bewusster erleben. Wenn ich Burnout-Seminare mache, machen wir so ein Genusstraining. Da werden so Merci-Schokoladenstückchen, die eingepackt sind, durch die Reihen gegeben. Jeder darf sich eins rausnehmen, aber nicht essen. Und dann nimmt man dieses Merci-Stück erstmal in die Hand, guckt sich's an. Das Ding wird mir bald mächtig, gewaltig Freude machen. Dann beginne ich dran zu schnuppern. Dann kann ich es ein kleines bisschen aufzuppeln. Mensch, das wird mir bald Freude machen. Und dann gehe ich ganz vorsichtig mit der Zunge rein. Lecke. Und dann beiße ich ein ganz kleines Stückchen ab. Was meint er? Das ist gewaltig. Aber wie viel verdrücken wir einfach, zack, und stopfen Sachen total ohne viele Gedanken, Gedankenlosigkeit in uns hinein. Da gibt es so viele ganz praktische Punkte, womit wir auch unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Das ist schon sehr schön. Die vierte Frage: Wie sieht Dankbarkeit praktisch aus? Auch da gibt es so ein schönes Wortspiel. Es heißt Danksagung und nicht Dankdenkung. Und auch das, was mein seelisches Befinden betrifft, hat die Bibel viele kolossal wichtige Verse. So heißt es in Römer 10, Vers 9, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Bekennen, laut in Existenz sprechen. Wenn jemand als Zeuge vor Gericht geladen ist, es ist piepschnurzwurscht, egal was der denkt. Was er sagt, hat entscheidenden Charakter. Deswegen, was wir bekennen, hat entscheidenden Charakter. Wenn ich permanent nur negative Sachen über mich ausspreche, habe ich dieses Hiob-Syndrom. Das, was ich mir negativ eingeredet habe, ist Wirklichkeit geworden. Aber danken schützt vor Wanken. Wer Gott, seinem Schöpfer, tatsächlich dankbar ist, den kann ganz wenig aus der Bahn werfen. Deswegen ist es ja gerade wichtig, dass Dankbarkeit nicht nur einmal im Jahr beim Erntedankfest so schön mit dem christlichen Breitbandlächeln gepflegt wird, sondern dass es eine Herzenshaltung ist. Da gibt es so etliche Verse. Philipper 4, Vers 6 heißt, sorgt um nichts, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist schon interessant. Auf der einen Seite bitten und flehen, aber gleichzeitig mit dem Aspekt der Danksagung. Es ist so ein großes Vorrecht, dass wir Gott haben, dem wir alles anbefehlen dürfen, wo ich die ganze Last abgeben kann. Als ich vor 30 Jahren in Amerika auf einer Konzertreise war, hatten wir ein sehr schönes Lied gehabt. Ich werfe meine Sorgen hinüber, wie ein Tau von einem Schiff an Land. Vielleicht ist einer da und greift herüber. Vielleicht nimmt einer mich an meine Hand. Wenn Gott es ist, der meine Sorgen auffängt und nicht lässt. Wenn Gott es ist, dann hält er mich mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten, mit all dem, was mich bewegt und belastet, fest. Und deswegen ist es toll, diese hervorragende Adresse im Herzen zu haben. Oder Kolosser 4, Vers 2, wo es heißt, verharret im Gebet und wachet darin mit Danksagung. Auch da geht es ganz zentral um diese Herzenshaltung. Oder als Paulus seinen Jünger Timotheus ermahnte, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen für alle Menschen darbringen. Es ist wichtig, wodurch lassen wir unsere Gedanken prägen? Lassen wir unsere Gedanken permanent von den negativen Einflüssen, Nachrichten um uns herum prägen? Oder sind wir wirklich innerlich so auf Gott gerichtet? Gott, ich bin so froh, dass ich auf deiner Seite stehen darf und dass ich durch dich auf der Siegesseite stehen darf. Fünftens und letztens, wofür können und dürfen wir dankbar sein? Die erste Herausforderung, ganz einfach, in allem. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir sollen Gott dankbar sein. 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie schon erwähnt, sollen wir für alle Menschen, auch für unsere Gemeinde dankbar sein. Zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, die Verse 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, da wir uns unablässig erinnern an euer Glaubenswerk und eure Liebesarbeit und euer Beharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir ihm unsere Anliegen darbringen dürfen. Wir dürfen Gott dankbar sein, auch für den eigenen Dienst, in den er uns hineingestellt hat. Wir dürfen Gott dankbar sein für das, was wir hier sehen, für das tägliche Versorgen, wo ja viele Christen auch fast täglich im Vaterunser dafür beten, unser tägliches Brot gib uns heute, wo es auch dann wichtig ist, danke, dass ich es heute bekommen habe. Ich möchte so mit immateriellen Dingen weitermachen, wo ein Psalm vorher, also Psalm 103, die Verse 1 und 5, sind den meisten von euch sehr geläufig. Wo man auch statt Lobe immer diese dankbare Herzenshaltung mit hineindenken muss. Da heißt es, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist. Das heißt, da geht es mir wirklich von Herzen heraus, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jetzt könnte man Doppelpunkt machen und jetzt wird es deutlich. der dir alle deine Sünden vergibt. Und es ist irgendwo auch wichtig, dass wir bei der großen Inflation der Worte, die um uns herum geht, das immer wieder ganz neu persönlich deutlich erleben. Welch großartiges Geschenk ist es, dass wir vor Gott unsere Sünden bekennen dürfen, laut aussprechen dürfen und darauf bauen dürfen, dass Gott uns die Schuld vergibt, weil er es uns ganz fest versprochen hat. Und was er uns versprochen hat, das hält er auch. Der dir alle deine Sünden vergibt, nicht nur 98,3%, sondern wirklich alle. Aber es ist auch wirklich wichtig, es vor Gott darzubringen. Vor einiger Zeit war so eine interessante Predigt, wo es über Römer 8 ging. So kann uns nichts scheiden von der Liebe Gottes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Aber was uns scheiden kann, ist unsere Vergangenheit. Da, wo wir Schuld nicht aufgeräumt haben. Deswegen ist es wichtig, Gott kann uns unsere Schuld nur da vergeben, wo wir sie ihm bekennen. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen. Wo erlebe ich das noch, dass Gott heilt? Wo traue ich Gott noch sehr viel zu? Deswegen habe ich mich vorher gefreut, als ich draußen im Foyer die Einladung sah zum Vortrag von Arne Elsen. Das ist schon interessant, was er so erlebt hat, wo er sagte, wenn es in der Bibel steht, dann muss es auch so geschehen. Und wie viele Menschen an der Stelle ganz tief angerührt geheilt wurden, ist für mich ein gewaltiges Zeugnis. Gott wirkt auch heute noch. Vielen Dank. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Das ist eine sehr blumige Sprache, die hier Luther übersetzt hatte. Vor einer guten Woche war ich auf einer Tagung in Landshut und da hat man abends ein Theaterstück gesehen über die Entstehungsgeschichte des Messias. Der Händel lebte in England, war total kaputt, er war total runter mit den Nerven, er war nahe dran, sich das Leben zu nehmen. Er hat wochenlang, monatelang nicht mehr Klavier gespielt. Klassisch Siechtum vor sich dahin gesiecht, dahin vegetiert. Die Lebensfreude war total futsch. Dann bekam er einen Brief, wo der Text drin stand vom Messias. Er hat den Text gelesen, zerrissen, weggeschmissen. Zwei Tage später, oder kurze Zeit später, hat er den Zettel rausgekramt, mühsam zusammengesetzt. Und auf einmal haben seine Finger begonnen, wieder zu spielen. Am Cembalo und haben die Noten zu dem grandiosen Werk gemacht. Und dann wird beschrieben, welche innerliche Bedeutung das Lied hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, der ihn vom Verderben erlöst hat. Also dieses Komponierte war von heute auf morgen ein total anderer Mensch. Er ist fast über das Trottoir geschwebt, weil er so voll ergriffen war, so voller Dankbarkeit war für das, dass Gott ihn wirklich aus dieser Grube herausgezogen hat. Und deswegen ist es auch immer wieder wichtig, solche Kostbarkeiten des Wortes Gottes sich wirklich auch in der Tiefe zu vergegenwärtigen. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das heißt, wir dürfen nicht nur beim Zahnarzt die Gekrönten sein, sondern vor allem auch so bei Gott. Und wenn wir uns da anschauen, welche Bedeutung hat Gnade? Auf der einen Seite, dass Gnade uns rein macht vor Gott. Wenn wir uns anschauen, den erziehenden Charakter der Gnade, was uns der Thessalonicher Brief sehr deutlich führt. Aber auch so, wir sollen durch Gnade herrschen in unserem Leben und nicht beherrscht werden von den äußerlichen Einflüssen, was Römer 5, Vers 17 deutlich macht. Da merken wir, mit was uns Gott eigentlich ausgestattet hat. Der deinen Mund fröhlich macht. Und das ist das, Christsein ist die Religion nicht der Pflichterfüllung, sondern der Freude. Deswegen ärgert es mich das total, wenn viele meinen, ach Tom, wenn ich jetzt Christ werde, dann ist es mit dem Spaß vorbei. Mensch, was hast du vom Christsein begriffen? Christsein ist zuallererst die totale Liebesbeziehung zwischen dem allmächtigen Schöpfer und den Menschen, wo Gott uns seine ganze Liebe schenken möchte. Und das ist wirklich Grund zur Freude. Und wer das immer wieder erlebt, wird merken, dass du wieder jung wirst wie ein Adler, was vorwiegend im geistlichen Bereich da ist. Wer so voll ist von dieser Freude, der kann kaum verkalken. Da merkt ihr, wir haben ständig genug Grund oder Gründe, Gott stets zu danken. Ich habe vor kurzem in einem alten Pflegeheim einen sehr schönen Spruch eines Stadtmanns gelesen, der hat geschrieben, wer über sich selbst lachen kann, hat jeden Tag etwas zum Lachen. Ich möchte es ergänzen, wer Gott nachfolgt, hat jeden Tag Grund zu danken. Und Dankbarkeit sollte eigentlich das Markenzeichen sein, wofür wir Christen bekannt sein sollten. Und Dankbarkeit und Freude gehört zusammen. Herr, wohin sollten wir gehen? An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Und es ist wirklich Grund, Tag für Tag neu, ihm dankbar zu sein. Amen.